Im vergangenen Wahlkampf war das Thema Klimaschutz in der politischen Debatte kaum wahrnehmbar. Obwohl laut Studien immer noch viele Bundesbürger sagen, dass sie den Klimawandel als eines der drängendsten Probleme ansehen. Dazu kommt, dass im Global Risk Report 2025, der einmal im Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos herausgegeben wird, Umweltrisiken und Desinformationen zu den größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft aufgeführt sind. Naja, und die stehen nun wirklich nicht unter Verdacht, linke grüne Spinner zu sein.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Mein heutiger Gast gehört zu einem Unternehmen, das Teil der Energiewende sein will und Unternehmen dabei unterstützt, eigenen Solarstrom zu erzeugen. Sie helfen bei der Dekarbonisierung und sie helfen Unternehmen dabei, CO2-neutral zu werden. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute Florian Resatz, CEO von Elevion Green, einer Tochtergesellschaft der Elevion Group, bei Gewinn mit Sinn zu Gast ist. Hallo Florian, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Guten Morgen Jürgen, freue mich auch.
Florian, jetzt so kurz nach der Bundestagswahl. Die Koalitionsverhandlungen laufen jetzt. Wie siehst du gerade aktuell die Chancen für den Fortbestand der Energiewende, die ja in den letzten 3 Jahren im Grunde ja ganz erfolgreich gelaufen ist, ne?
Du hast es ja in deinem einleitenden Text auch gesagt. Man hatte so das Gefühl, dass der Klimawandel gar nicht mehr so en vogue war jetzt in der letzten Wahlkampfperiode. Was eigentlich schade ist, gab natürlich auch andere dringende Themen, die dort zur Sprache kam. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Koalition sich schnell bilden wird und wir da irgendwo eine gewisse Entscheidungssicherheit auch haben können für uns, also für die Branche, was Fördermittel angeht oder was allgemeine Regulatorik und Rahmenbedingungen angeht. Nichtsdestotrotz schade, weil ich glaube, die Leute vergessen einfach oft, dass der Klimawandel ist ein Thema. Ja, es wird wärmer und das sehen wir ja wirklich an jeder Stelle. Vorgestern ein Video gesehen aus Sölden, was ja eigentlich immer sehr schneesicher war und da war auch schon wieder alles braun und wir haben jetzt Ende Februar. Das ist nicht gut, aber dass dahinter ja viel mehr Probleme noch stehen, die auf uns zukommen, von ja, also dass die Leute dann selbst in Südspanien, letztes Jahr hatten sie 50 Grad, wie lange man dann im Mittelmeerraum auch noch wirklich leben kann und will oder mit nur, sagen wir mal, viel Aircondition das Ganze aufbauen kann. Also da kommen sehr viele Probleme auf uns zu und so wie du sagst, hoffe ich oder setze ich darauf, dass jetzt die Parteien, die gewählt wurden, das nicht ganz unter den Tisch kehren. Gibt es ja auch unterschiedlichste Formen, wie da für die Zukunft das geplant wird, aber lass uns mal überraschen. Ich weiß nicht, wie lange haben Sie Zeit? 2 Monate, 3 Monate bis zur Bildung?
Wir werden sehen, ne? Ja, aber das ist ja eigentlich genau das Spannende, dass hierzulande oft jetzt noch gesagt wird von bestimmten Seiten, ja, wir können uns das gar nicht leisten, ne? Wir können uns eigentlich jetzt hier Klimaschutz gerade nicht leisten. Wir müssen ja gucken, dass die Wirtschaft läuft. Auf der anderen Seite ist es aber gerade auf dem Weltwirtschaftsforum, die Wirtschaft sagt, dass eins der größten Risiken der Wirtschaft für die Wirtschaft Umweltrisiken sind, die Umweltkatastrophen sind, diese ganzen Naturkatastrophen, die sich ereignen, Starkregenereignisse und so weiter und so weiter. Wie kann man sich das erklären? Du bist ja aus der Wirtschaft. Wie siehst du das?
Ohne jetzt Eigenwerbung betreiben zu wollen, aber wir haben als kleine Firma, also wir sind ja Teil einer größeren Gruppe, die sehr viele Dekarbonisierungslösungen anbietet. Also für die Hörer, also die Elevion Group ist so die Muttergesellschaft, die besteht aus 60 Unternehmen, die ganz verschiedene Bereiche abdecken, von technischer Gebäudeausstattung bis hin zu Solar, wo wir eben hauptsächlich mit eine Rolle spielen, aber auch Wärmepumpen. Ja, und das heißt, wir bieten so das ganze Spektrum an für die Energiewende. Und eine der Themen, die bei uns so auf dem großen, na, wenn man die Webseite aufmacht, ist, we make climate action a business case. Weil wir natürlich immer gesagt haben, gerade für Leute im Mittelstand, da wird sehr eng gerechnet. Man muss gucken, was am Jahresende natürlich übrig bleibt. Und man möchte ja auch gerade in Familienbetrieben das über Generationen hinweg denken. Und die Energiesicherheit ist immer das Thema gewesen. Also wenn du relativ dünne Margen hast und so Ausschläge kommen wie jetzt zurzeit in der Ukraine-Krise, dann ist das ein Riesenproblem für diese Unternehmen. Und ich glaube, man muss das eben beides kombinieren. Das schließt sich aber zum Glück nicht aus. Das heißt, wir können sagen, wir können der Umwelt was Gutes tun und da die Energiewende nach vorne bringen, gerade mit Solarenergie. Und trotzdem darauf achten, dass durch schlaues Finanzieren dieser Projekte und auch den Einspeisevergütungen, die möglich sind, oder selbst im Trading von Strom natürlich da ein Business Case rauskommt. Und der lohnt sich dann auch für die meisten Firmen, je nachdem, wie viel Energie sie verbrauchen und was ihr Lastgang ist, ob so ein Dreischichtbetrieb im Stahlwerk, ist natürlich was anderes als jetzt die Sägerei um die Ecke. Aber man kann das sehr gut kombinieren. Und da helfen wir natürlich den Unternehmen auch, das zu berechnen. Nur kurz zu deiner Ursprungssituation mit Davos auch. Man muss da natürlich auch viel erklären, weil die meisten sich jetzt nicht im täglichen Leben die ganze Zeit mit Strom und so weiter beschäftigen. Ja, und auch da, gerade was die Regulatorik in Deutschland angeht, ist eine andere wie in Schweden, ist eine andere wie in den Niederlanden, obwohl alles innerhalb der EU natürlich relativ ähnlich sein sollte. Manche Länder sind einfach weiter, manche nicht so weit. Und da helfen wir den Unternehmen, eine Entscheidung zu treffen, ohne krampfhaft zu verkaufen. Also wir sagen, Solar kann sich lohnen, wenn das so läuft. Was sich natürlich jetzt auch immer mehr lohnt, ist ein Batteriespeicher, den man dann nutzen kann, um alles den Netzausgleich zu schaffen, aber auch um da eben nachts dann den Strom wieder zu nutzen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wir versuchen da zu helfen und das Ganze immer wirtschaftlich zu betrachten.
Ich habe jetzt gelesen, dass der Industriestrompreis, also nicht für den normalen Haushalte, der ist noch relativ hoch, aber der Industriestrompreis auf dem Niveau von 2017 sein soll. Das ist ja, damals war ja CDU-Regierung. Klar, ich glaube, gejammert haben Unternehmen immer über die hohen Energiepreise hier. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt viel, viel schlimmer ist dann als damals. Auf der anderen Seite, wenn ich so durch Gewerbegebiete fahre, stelle ich immer wieder fest, also ich gucke da tatsächlich immer wieder hin, weil es mich interessiert, dass ich in den Gewerbegebieten unglaublich wenig Solarstrom sehe. Also da sind riesige Flachdächer. Es kann natürlich sein, da habe ich jetzt keine Ahnung, dass das vielleicht auch eine Frage der Statik ist, ob man das da drauf machen kann oder nicht. Aber es sind große Dachflächen, die ungenutzt sind. Es sind auch andere Flächen, die anscheinend ungenutzt sind, wo man doch im Grunde mit Solarstrom sich ein Stück weit unabhängig machen kann. Nicht komplett, aber auch, wie du gerade sagst, über auch dadurch, dass die Batteriespeicher sich ja immer weiter entwickeln, auch die Kosten immer weiter runtergehen dafür. Wäre das doch eigentlich eine super Gelegenheit zu sagen, okay, damit kann ich relativ schnell meine monatlichen Kosten senken? Oder ist das so, dass die Investitionen noch so teuer sind, dass sich das erst über viele, viele Jahre rechnet?
Er rechnet sich eigentlich relativ schnell. Teilweise 7, 8 Jahre ist dann schon das Investment wieder drin. Ich glaube, was der Hebel ist, es gibt eine Studie von vor 3, 4 Jahren, also die ist nicht mehr ganz aktuell. Da waren wir bei 10% auf Gewerbedächern. Ich würde mal sagen, sind vielleicht jetzt 12, 13, 14%. Und mir geht's da ähnlich wie dir. Das heißt, wenn man doch mal nicht den Zug nimmt, sondern vielleicht auch mal einen Flieger nehmen muss, wegen gewissen Zeitproblemen, dann sieht man ja auch, gerade ja auf Großstädten, man fliegt so rein und dann auf vielen Hallen ist einfach Platz. Und wie du sagst, kann Statik ein Problem sein, ist es aber meistens nicht. Also A, gibt's Leichtbaumodule, die sind ein bisschen schwieriger zu verbauen, aber die grundsätzliche Statik von den meisten Gebäuden hält. Wir haben auch im Industriebereich selten jetzt Denkmalschutz. Also wenn ich jetzt die Deutsche Bahn anschaue, die hat dann einen alten, schönen Bahnhof. Da gibt es andere Auflagen, als wenn ich jetzt ein Industriegebiet habe und eine normale Halle. Und auch von dem, was, wenn jetzt nicht sehr viele Abluftkanäle oben sind oder das kompliziert verbaut ist, ist eigentlich ideal. Und warum ist es so, dass es trotzdem, es ist halt meistens keine Muss-Entscheidung. Ja, es ist nicht, also außer bei Neubau, es ist in vielen Bundesländern verpflichtend. Da muss ich dann auch was.
Aber auch jetzt ist aktuell, ne?
Ja, auch ist aktuell. Und auch wie du eingangs gesagt hattest, der Nettozubau von PV-Kapazitäten jetzt in den letzten 4 Jahren war schon ordentlich in Deutschland. Also der war erheblich höher als in den Jahren zuvor. Wenn wir jetzt aber mal doch wieder nicht nur europäisch denken, sondern mal nach China schauen, was die da bauen, ist halt total irre. Ja, also ganze Berge voll mit PV und auch was die Batteriespeicher angeht. Also ich glaube, da wird schon noch mehr investiert. Jetzt sind die Förderungen gerade im Industriebereich natürlich jetzt nicht groß gewesen. Und weil es keine Muss-Entscheidung ist, kommt das meistens dann hoch, wenn Außenfaktoren so wie eine Krise kommen. Jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass es zu Krisen kommt. Aber wenn man sich die gesamtpolitische Lage anschaut und tatsächlich auch innerhalb der Europäischen Union, wir können ja nicht genau abschätzen, was jetzt mit der Ukraine passieren wird, was wird dann auch weitergehend passieren.
Entschuldigung, das war doch genau so eine Krise. Der Ukraine-Krieg war doch genau so eine Krise, der uns plötzlich in eine Situation geworfen hat, die wir uns alle nicht vorstellen konnten und die dann ja die Energiepreise erst so richtig hochgetrieben hat.
Genau, und wir haben diese Abhängigkeit ja nicht nur im Energiebereich, auch bei Lebensmitteln ist es so, also wir haben eine Abhängigkeit vom Weizen, wir haben eine Abhängigkeit, tatsächlich, es gibt, glaube ich, jedes Jahr 10% weniger Schweinezüchter, also egal, ob es jemand Schweinefleisch isst oder nicht, aber man sieht das auch da, die Leute essen nicht weniger, nur haben wir in Deutschland nicht mehr die Autarkie, dann auch das Essen selbst zu produzieren. Und jetzt, wie du sagst, die Krise kam und dann waren auf einmal natürlich die Preise für Gas und auch für Strom exorbitant hoch. Und was ich damit meinte, ist, wir wissen nicht, was als nächste Krise kommt. Also es gibt Überseeskrisen, es gibt wahrscheinlich in Europa auch die Möglichkeit einer Krise. Und dann habe ich als Unternehmen natürlich sofort wieder das Problem. Und die Idee wäre ja auch, sich abzusichern gegenüber den Krisen, weil man zumindest in, wie gesagt, bei den Unternehmen, bei denen die Energieprofile stimmen, ist es ein sehr, sehr guter Hebel zu sagen, ich bin für die nächsten 10 Jahre zumindest mal sicher und kann damit ja auch kalkulieren. Weil das Problem ist immer, wenn die Krise kommt, dann kann ich mal kurz ein bisschen umstellen, aber gerade bei Produktionsbetrieben, ich muss ja kalkulieren können und das auch über Jahre hinweg so ein bisschen das Risiko minimieren, was da in meiner Kalkulation drin steckt. Und das kann ich mit Solaranlagen machen. Trotzdem sehen wir, dass das immer ein bisschen länger dauert. Und wenn man jetzt innerhalb von Europa guckt, mal einfach nach Schweden da oder Norwegen, super kalt, trotzdem fahren alle E-Autos. Ich habe Smart Meter in jedem Haus, die haben alle Wärmepumpen. Es sind kleine Länder, aber man sieht, es geht. Und die Länder sind für sich genommen auch sehr energiestark. Und
das heißt, das sind alles linksgrün versiffte Spinner?
Glaube ich nicht, sondern die waren einfach schlau und haben vor 10 Jahren sich schon überlegt, dass man vielleicht daran an der Technik sich orientieren kann. Und ich meine, nimm mal den Gaspreis. Wir haben eine CO2-Steuer, die ist auch fest. Die wird, also beziehungsweise eine CO2-Abgabe, die natürlich in der EU auch vorgegeben ist und in Deutschland implementiert wird. Und wir wissen, nächstes Jahr wird es teurer. So, das heißt, jeder, der jetzt dank des etwas schleppenden Heizungsgesetz, das war ja eher so ein Begriff, der, glaube ich, von der PR-Agentur kam, aber ein erneuerbare Energiengesetz. Und dann wurden auf einmal 1,5 Millionen Öl- und Gaskessel verbaut. Die haben eine Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren. Das heißt, wir haben auf einmal 1,5 Millionen mehr fossile Brennstoffträger in den Häusern.
Aber jetzt kommen wir auch zu einer spannenden Frage, die jetzt nicht euch von 11 Green direkt angeht, aber doch die 11 Group, weil du sagst, ihr macht auch Wärmepumpen dort. Die potenzielle neue CDU-Regierung, da gibt es eine Menge Politiker, inklusive des potenziellen Bundeskanzler, der schon gesagt hat, das ist eines der ersten Sachen, die sie abschaffen werden, also dieses erneuerbare Energiengesetz. Und dann wieder wollen, dass fossile Heizungen eingebaut werden und mit dem Versprechen, dass es womöglich irgendwann grünes Öl gibt oder Wasserstoff, keine Ahnung. Wie seht ihr das in dieser Branche? Wie würdet ihr darauf reagieren, beziehungsweise welche Meinung habt ihr zu diesem Thema? Das finde ich mal jetzt ganz spannend.
Da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht emotional werde.
Also bitte, jederzeit.
Also wir fokussieren uns ja auf den Gewerbebereich. Also wir machen hauptsächlich B2B. Jetzt sind Wärmepumpen ja gerade für auch den Endkundenbereich, also B2C, gedacht in vielen Bereichen. Also Wärmepumpen mittlerweile können auch groß sein, die können relativ größere Gebäude beheizen. Aber insgesamt war das ursprünglich dieses erneuerbare Energiengesetz ja dafür gedacht, dass man auch gerade bei den Endkunden auf die Wärmepumpen geht. So, jetzt hat es nicht so ganz geklappt, aus verschiedenen Gründen. Es wurde aufgeweicht, es wurde verändert. Inhaltlich war das schon auch gut. Und ich glaube, dass der Herr Merz dazu ja auch eine Frage in einem von den Duellen hatte von einem der jungen Gründer von einer Firma, die Wärmepumpen verkauft. Und da wurde das auch mal kurz sehr emotional diskutiert. Hast du wahrscheinlich gesehen, ne?
Ja, ja, war großartig. Aber er wusste keine wirkliche Antwort.
Nee, und also ich sag mal so, jetzt hat ein Politiker natürlich immer das Problem, dass er nicht in allen Bereichen Kompetenz haben kann. Und es gibt wahnsinnig viele Themen, die jetzt für Deutschland auch sehr, sehr relevant und wichtig sind. Ich bin froh, dass es durchaus eine demokratische Partei ist. Das heißt, die wollen jetzt keine Windkrafträder abreißen, sondern eher dann sich vermutlich, hoffe ich, mit einem Komitee oder es wird einen Ausschuss geben, wo das nochmal diskutiert wird und dann auch hoffentlich nicht mehr rein auf diese fossilen Bereiche, weil gerade zu meinem Sprung von vorhin nochmal, wenn ich jetzt 1,5 Millionen neue Gas- und Ölkessel habe, das wird teurer, weil die einfach das CO2 natürlich ausstoßen und da macht die Wärmepumpe Sinn. Und das war den Leuten, die das gekauft haben, da ist ja auch nicht jeder drin und liest jetzt ein Gesetz nach, sondern die haben halt gesagt, das ist jetzt günstig und ein Gasboiler ist ja auch gut, ne? Der läuft, habe ich keine Probleme, 15, 20 Jahre lang. Und bei einer Wärmepumpe muss man natürlich beschäftigen, die ist erstmal auch ein bisschen teurer. Gibt es natürlich viele Finanzierungen und Subventionen, die dafür gedacht waren. Also zu deiner Frage, ich hoffe sehr, dass der Druck aus der EU noch kommt, dass da daran gearbeitet wird. Und auch wenn das jetzt in Deutschland umgesetzt wird, dass auch die CDU, jetzt, je nachdem mit wem sie koaliert sind, wahrscheinlich wird es ja die SPD, dass es da entsprechend entgegen der Aussagen vom Herrn Merz doch ein bisschen Fokus auf die Wissenschaft und was gerade für Energiebereiche und Energiewende relevant ist. Weil ich denke mal, so in 4 Jahren, wenn wieder Bundestagswahl ist, dann wird das wieder ein Thema werden, weil wahrscheinlich wir sehen werden, dass die nächsten 4 Jahre nochmal die heißesten Jahre des Jahrhunderts werden.
Und dann wird wir hatten, glaube ich, jetzt schon den Januar mit einer Temperatur mit über 3 Grad wärmer als im Durchschnitt. Und das ist ja schon erschreckend. Ne? Das ist ja zwar nur ein Monat, aber wir sind ja über das 1,5-Grad-Ziel definitiv hinaus. Das heißt, wenn wir noch was verhindern wollen, dann sind es die 2 Grad Erwärmung. Und da wissen wir schon, dass einige ja recht üble Sachen auf der Welt passieren werden.
Ich glaube, das, was du ja auch vorhin gesagt hast, ne, dieses Grün- und Linksversiff. Ich glaube, das Problem ist immer, wie man die Probleme adressiert. Also ich fand oder finde es ja auch völlig berechtigt, dass es Leute gibt, die dann demonstrieren. Und wenn jemand sich auf dem Flughafen festkleben möchte, ist es wahrscheinlich nicht sehr schlau, weil es auch gefährlich ist. Aber das ist eine Demokratie, da kann man auch demonstrieren. Ich denke mal, dass aber viel, viel mehr die Frage wichtig ist, wie kriege ich es finanziert, dass die Leute diesen Vorteil sehen jetzt auf lange Sicht. Also der Mensch denkt ja doch immer sehr in einem Jahr oder was passiert das nächste Jahr. Und gerade in den großen DAX-Unternehmen, ich habe Quartalsberichte, ich gucke in die nächsten Shareholder-Sitzungen rein, da denkt jetzt keiner über Generationen hinweg. Und ich hatte ja einmal das Vergnügen, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, das dann trotzdem auch über Generationen hinweg denkt und versucht es zu erhalten. Und da werden Entscheidungen nochmal anders getroffen. Und wenn ich das hinbekomme, dass wir den Unternehmen, die da dran sitzen, auch helfen, diese Entscheidungen zu treffen, zu sagen, guck mal, Solar kostet dich jetzt Geld, aber du hast eine Sicherheit im Energiebereich und das wird ja auch nicht günstiger, wahrscheinlich auch wenn, wie du sagst, der Strompreis gerade nicht so hoch ist, aber das wird sich auch nochmal verändern. Und diese Erklärung oder das bringt wahrscheinlich mehr als die Demonstration, weil der mittelständische Unternehmer im Zweifel dann auch wieder im Auto sitzt und dann im Stau steht, weil sich wieder jemand festgeklebt hat. Und da ja genau der gegenteilige Effekt passiert und man sagt, so ein Schwachsinn, ich will eigentlich nur in meine Arbeit kommen. Und was ist so der Mittel zum Zweck zu erklären, okay, das wird jetzt hier alles nicht mehr so schön mit dem Klima, wie kann ich es trotzdem finanziell und gesamtwirtschaftlich betrachtet erfolgreich machen? Und auch da ist es natürlich in einem Land wie China einfacher, in dem Sinne als Einparteiensystem Sachen auch einfach mal zu machen. Und wir müssen halt in der Demokratie gucken, dass wir die Förderungen gezielt einsetzen und halt nicht einfach dumm fördern, ja, sondern schlau fördern und dann auch gesamtheitlich betrachten. Du hattest gerade Wasserstoff gesagt, super, ist aber wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht relevant, weil wir mit der Infrastruktur, wir kriegen ja nicht mal das Energieinfrastrukturnetz stabil hin. Wenn ich jetzt noch Wasserstoff dazu packe und das grüne Öl, das passt auch nicht so schnell zusammen.
Nee, bei dem Wasserstoff fehlen uns die Elektrolyseure, die Firmen, die das umwandeln, und es fehlen die Leitungen. Also da ist auch viel verpennt worden, aber und klar, je schneller man es nachholt, umso besser. Mir ist gerade so zwischendrin was in den Kopf gekommen, weil ihr macht ja jetzt Solaranlagen für Gewerbeunternehmen. Jetzt habe ich schon mehrfach Berichte gesehen, dass große Supermärkte ihre Parkplätze mit Solaranlagen überdachen. Wäre das nicht auch eine super Geschichte für Unternehmen? Weil die haben doch genau diese großen Parkplatzflächen auch. Da könnte man das doch zum Beispiel auch machen, oder?
Ist witzigerweise in Frankreich ein Riesenthema. Also die Franzosen sind da total aktiv. Das macht natürlich aus ganz vielen Gründen Sinn. Also A, ist man ja dann überdacht. Und das heißt, wenn man jetzt gerade aussteigt, dann regnet es nicht sofort ins Gesicht. Im Sommer bleibt der Wagen kühler, weil man natürlich da wieder Energie spart. In dem Sinne, es wird beschattet.
Mehrfach nutzen also.
Totaler Mehrfach nutzen. Vor allem ist die Fläche, also man baut ja quasi hinter dem, der Aufsteller ist so gebaut, dass der da auch nicht stört oder so. Mhm. Ist ein Thema. Meistens fangen die Unternehmen trotzdem mit dem Dach an, weil es halt naheliegenderweise so, da ist auch der Anschluss da und da kann ich das schnell draufbacken. Aber wir haben jetzt viele Anfragen zu Parkplatzüberdachungen auch.
Ah, also doch.
Also geht gerade los und gerade bei den Unternehmen, die doch mehr Eigenverbrauch haben, die haben teilweise auf den Dächern nicht genug Kapazität, um das Ganze tragen zu können. Und dann wird schon überlegt, ob man eben eine Freifläche hinterm Gebäude nochmal bestückt oder eben den Parkplatz. Also macht total Sinn. Weil da passiert eh nicht viel und wie gesagt, also im Zweifel liegt kein Schnee auf dem Auto.
Und das bietet auch nicht viel Sonne, aber
ja, bieten wir auch an. Ja. Also wir haben im Endeffekt gibt's, also was wir in der Gruppe anbieten, also geht bis hin zu einem großen Solarpark, ne, also der mehrere Megawatt groß sein kann. Wir fokussieren uns eher so auf alles unter 10 Megawatt und über 500 Kilowatt Peak. Das heißt also für die Zuhörer, die damit jetzt was anfangen können, ist super. Für die anderen sind halt dann so größere Industriehallen, die vollständig ausgestattet werden. Und dann auf unterschiedliche Branchen, je nachdem, also Logistik macht Sinn, weil die alle jetzt umrüsten auf auch Elektrofahrzeuge oder auch Elektro-LKWs werden kommen. Und da macht das natürlich Sinn, einfach die Ladeinfrastruktur mit anzubieten. Das heißt, wir gehen von der PV-Anlage zum Batteriespeicher zur Ladeinfrastruktur. Und wenn wir da nicht weiterkommen, dann holen wir jemand aus der Gruppe mit dazu, der dann die große Wärmepumpe oder das Blockheizkraftwerk auch noch mit aufbauen kann.
Ich weiß nicht, ob du das Buch Klima-Bullshit-Bingo von Jan Hegenberg kennst.
Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich habe es schon gehört.
Genau, da hat er sich so die 25 häufigsten Stammtischparolen rund um Klimawende, Energiewende so zusammengefasst und auch Antworten drauf gegeben. Und eine dieser Stammtischparolen lautet, und das, denke ich, kennst du auch, aber nachts scheint doch keine Sonne, lol. Ne? So. Aber die Antwort bietet ihr ja auch darauf an, ne? Das ist ja das Thema Batteriespeicher.
Ja, die kommen extrem mehr, und zwar aus dem einfachen Grund. Also Energie ist ja einfach für sich genommen dezentral. Also du kannst den Strom nicht über Meilen weit schicken, sonst hätten wir alle wahrscheinlich jetzt schon in der Sahara große Solarkraftwerke stehen, sondern man hat einen gewissen Weg, den man überbrücken kann. Und das heißt, Energieerzeugung macht auch dezentral Sinn. So, und wenn ich jetzt dezentral mir die Netze auch anschaue, dann ist es so, gab es ja Überlegungen von Microgrids, also wie kann ich mit meinem Nachbarn das tauschen, wie kann ich das auch mit dem District Heating, also den ganzen Fernwärmenetzen verbinden, also den Heizungsbereich, da kommt ja auch Energie raus. Ich habe oft Abluft, die ich nutzen kann, also was in neuen Rechenzentren passiert, ist ja, dass die Abluft, die zur Kühlung da verwendet wird und auch das Wasser, das da verwendet wird, wiederverbraucht wird. Also an der Uni Oldenburg, glaube ich, gibt es ein schönes Projekt, da wird es fürs Schwimmbad genutzt, halt aus dem Rechenzentrum, macht das Schwimmbad warm. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das viel lokaler zu denken, und da versuchen wir auch zu helfen. Und einer der Hauptgründe ist halt der Batteriespeicher, um zu sagen, ich versuche die Netze zu entlasten, weil das Netz ja auf 50 Hertz quasi wenig Abweichung haben darf, ansonsten bricht es zusammen. Also die großen Stromnetzbetreiber, die achten darauf, dass die Netzlast nicht zu stark wird. Und jetzt haben wir natürlich das Problem in Deutschland, dass gerade im Sommer werden die großen Solaranlagen abgeschalten, weil wir zu viel Strom produzieren, und im Winter nicht und nachts auch nicht. Ja, völlig richtig. Die Sonne hat da trotzdem genug Kraft tagsüber. Da hatte ich übrigens einen witzigen Austausch auf Twitter oder X, wo ich mich ja lang ferngehalten habe und jetzt um einfach USA auch wieder zu erleben, mich da ein bisschen mehr getummelt habe. Und dann gab es einen Menschen, den ich nicht kenne, aber der meinte dann, der kam am Energieerhaltungssatz, dass Solar ja Quatsch wäre. Und ich mir dachte, das ist interessant, weil die Sonne scheint ja und wird auch noch ein paar Milliarden Jahre scheinen. Also man kann durch den Batteriespeicher komplett, also Kalifornien macht mittlerweile 25% von ihrem Stromnetz über Batteriespeicher. Also die haben die Ausbau dank Tesla auch oder dank der Gigafactories, die sie da bauen, auch geschafft, dass da sehr viel gespeichert wird. Und das wäre so ein Ziel. Und jetzt kommen wir zum Thema Förderungen. Ich würde auch nicht Solar fördern unbedingt, sondern eher den Batteriespeicher.
Okay.
Weil da auf Dauer, also ich würde natürlich inhaltlich habe ich ein Interesse, dass beides gefördert wird, aber für die Zukunft Deutschlands würde ich wahrscheinlich eher auf Batteriespeicher gehen, auch wenn sich die Technik da verändert. Aber A, werden die sehr günstig gerade. Für die unter uns, die im Circularity-Bereich oder im Recycling-Bereich sind, das ist jetzt auch nicht so, dass da wie früher die Autobatterie mit der Säure, also da gibt's auch zirkuläre Konzepte, um die Batterie wieder aufzubereiten und wieder zu nutzen. Und da zu investieren würde komplett Sinn machen, weil es A, unsere Autonomie stärkt und gerade so, ich brauche keine Notstromaggregate mehr, ich kann auch neben dem Krankenhaus einen großen Speicher hinstellen und den nutzen. Also da gibt's genug Möglichkeiten, und das wäre eine förderfähige Technologie für die Zukunft, die derzeit meines Erachtens in der bisherigen Regierung zwar bekannt war, aber nicht wirklich auf dem, ja, also mit dem nötigen Druck auch gefördert wird.
Liegt das daran, dass in den Regierungen nicht genügend Fachleute sind, oder dass es einfach politisch nicht opportun ist, darüber zu sprechen?
Also ich glaube, Fachleute haben die, also wenn man die Reports anguckt von der EU und sich das durchliest, dann auch, es gibt ganz viele schlaue Menschen, die ganz viel schreiben. Ich glaube, das Wissen ist nicht das Problem, eher die Umsetzung. Ja, das heißt, man hat halt Diskussionen in den, gerade auch im Bundestag, hört man ja zu, da bringt auch jeder seine Punkte, die machen in Teilen auch auf beiden Seiten Sinn, und aus jeder Argumentation der Partei heraus gibt es da natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, dass also das Wissen schon da ist, nur ich will mal so, also ich möchte nicht Politiker sein, und ich habe einen Bekanntenkreis, da gibt es auch Politiker, und das ist schon ein sehr harter Job, ne? Weil man hat halt nicht diesen, also selbst wenn ich Verteidigungsminister bin oder Wirtschaftsminister, was da am Tag reinprasselt, also auf den Herr Habeck an das, der Startup-Verband kommt, zu Recht, dann kommt der Verband, dann kommt der Verband, dann kommt der Verband, und dann muss er aus allen Rohren irgendwie was machen, bestimmt nicht einfach. Das heißt, ich glaube, es war eher ein Umsetzungsthema, wie viele Gesetze kriege ich in der Legislaturperiode durch und wie viele Änderungen kann ich machen. Und da könnte man vielleicht mehr und schneller nach vorne gehen.
Aber es könnte ja auch die Wirtschaft so auf Eigeninitiative setzen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, es gibt ja oft so rund um Städte, rund um Gewerbegebiete auch viele Freiflächen, die erstmal nicht so genutzt sind. Ihr könntet doch als Möglichkeit mal überlegen, man stellt eine Kombination aus Solaranlagen, Windkraftanlagen dahin, fördert diesen Strom und verteilt den zum Beispiel an die Unternehmen in der Umgebung, sodass die gar nicht vielleicht selber so viel machen müssen, wenn sie das nicht haben, aber dann eben Strom aus erneuerbaren Energien zukaufen können. Die Idee stammt jetzt tatsächlich nicht von mir alleine, die habe ich bei Reinhard Schneider gehört, von Werner und Merz, der genau in diese Richtung gerade wohl verhandelt, dass das von außen halt umgesetzt wird. Wäre das eine Idee deiner Meinung nach oder klappt das nicht?
Wäre extrem wünschenswert. Ich glaube, das Problem sind die Beteiligten, die damit eine Rolle spielen. Also ich nehme mal jetzt Berlin, weil ich zufällig in Berlin wohne. Und allein Berlin hat meines Erachtens tatsächlich, da würde ich sehr gerne sehr viel Kritik äußern, weil man hier schon wir sind jetzt 3,8 Millionen Menschen und der Zubau von Wohnungen hat überhaupt nicht funktioniert. Aber was auch nicht funktioniert, sind die ganzen Baugenehmigungen. Also du könntest theoretisch viel, viel schneller sein, aber wir haben immer Stadtwerke, die sind auch teilweise in einer starken digitalen Transformation, die wollen sich verändern, gibt auch ganz toll, wie gehe ich mit Anträgen um, wie schnell kann ich Anträge auch bearbeiten. Das dauert alles viel zu lange noch. Und wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein Grundstück habe und da läuft jetzt eine Stromleitung von dem Grundstück über drei andere Grundstücke, dann muss ich mit denen einreden, dann muss ich diese Baugenehmigung einholen, dann muss ich Planfeststellungsverfahren unter Umständen. Also es gibt so viele Hürden, um einfach mal eine Freifläche auch zu bauen, wo man denkt, da ist jetzt eh nichts. Und dann kommt trotzdem der Nachbar und sagt wieder, nee, machen wir nicht, weil es ist nicht optisch schön. Da mag der auch recht haben, aber es bringt halt nichts, nur wenn man das dann immer nur... Also ich glaube, insgesamt, ohne jetzt auf diesen typischen Regulatorik-Bashing-Bereich reinzugehen, das möchte ich gar nicht, aber also wir können bei den Behörden, glaube ich, extrem viel schneller sein in dem Bearbeiten von Bauanträgen und dadurch würden wir auch mehr bauen können, weil das, was du ja gerade sagtest, warum macht die Wirtschaft das nicht auf Eigen? Das machen die schon, aber wenn ich jetzt hingehen würde und sage, ich investiere jetzt 500 Millionen und baue einen Solarpark, bis ich ein Grundstück gefunden habe, wo wir den bauen können, das dauert. So, und wir reden da über 3-4 Jahre, ne, bis sowas dann überhaupt funktioniert. Und daran würde ich arbeiten, dass die Behörden in diesen Prüfungsprozessen einfach extrem viel schneller sind, als sie derzeit sind. Und da kann die Politik natürlich was machen. Und da kann die Wirtschaft nicht so viel machen in dieser ganzen Genehmigungsprozessmodellierung.
Naja, das kann ja schwierig werden. Auf der einen Seite wollen ja alle die Bürokratie auch abbauen, was sehr gut ist. Mhm. Wenn sie es dann so machen wie in Amerika, dass einfach massenweise Beamten entlassen werden, ist dann die Frage, ob das für den Bürokratieabbau reicht, weil das ändert ja noch nicht die Regeln. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass die Leute fehlen, um das alles nachzuarbeiten. Dann dauern die Prozesse alle noch länger. Und dann habe ich ja keinen Bürokratieabbau geschaffen, sondern wirklich eher noch ein Riesenproblem da oben drauf.
Ich glaube, das wird sehr faszinierend zu sein, was da rauskommt. Also wir gucken ja alle aus Europa darüber und sagen so, das ist sportlich, was da gemacht wird. Ich glaube, der Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es kam ja letztens vor einer Woche eine E-Mail an Leute, die in den staatlichen Organisationen arbeiten. Ja. Was hast du letzte Woche gemacht?
Genau.
Also ich würde mal sagen, das würde mich schon auch mal interessieren, wenn man das in deutschen Behörden mal schicken würde, einfach mal so zum Hören. Aber wie du sagst, man kann nicht einfach Leute rausschmeißen, aber es hilft halt auch nichts, immer nur aufzubauen. Und also unser Staatsapparat ist so groß geworden und trotzdem nicht wirklich schneller. Und es gibt auch wieder viele Gründe, es wird schlecht bezahlt unter Umständen. Arbeitszeit, ich weiß es nicht. Also es gibt ganz viele Gründe, aber man muss halt mal was ändern. Und was ich so interessant finde, die Reaktion, ich meine, Trump und Musk haben im Vorfeld genau gesagt, was sie machen wollen. Wir bauen diese Einheit Doge und wir gehen da rein. Und dann machen sie es. Und jetzt wundert sich jeder, dass es dann auch passiert. Also die Konsequenz finde ich beeindruckend. Nicht gut, aber beeindruckend. Und ich glaube, man müsste halt doch ein bisschen härter mal hinterfragen, in welchen Prozessen passiert zu wenig und zu langsam. Und gerade Bauwirtschaft, würde ich sagen, in Berlin als Beispiel, hätte man schon vor Jahren mehr machen können.
Ja. Das ist richtig. Wobei ich glaube, am meisten wundern sich gerade die Leute, die Trump gewählt haben, jetzt entlassen werden. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
Ja, das ist schwierig.
Aber kommen wir nochmal zu euch zurück. 2024 war ja so ein Rekordjahr für Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. In der Regel ist ja jetzt bereits mittlerweile mehr als die Hälfte des täglich produzierten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Und bei der Solarenergie lag die im Strommix bei circa 14%. Was sind denn so deine Vorschläge für eine Skalierung von PV-Anlagen? Welche Stellschrauben gibt es da noch? Was kann man denn noch machen? Wir haben gerade ja ein Thema schon mal angesprochen. Da sind wir dann aber schon ganz schnell bei Vorschriften, Bürokratie. Was gibt es denn sonst noch, was man nutzen könnte, was man machen könnte, um dieses Thema weiter nach vorne zu bringen?
Also es gibt, glaube ich, zwei Faktoren. Das eine ist, was jetzt vor 24 war zwar ein gutes Jahr für die Höhe des produzierten Solarstroms, aber nicht für die Wirtschaft. Also wir hatten eine Rezession, tatsächlich auch in drei Quartalen hintereinander. Dann ist es wieder ein bisschen nach oben. Und man sieht, dass natürlich die Entscheidung von Unternehmen in der Zeit zu investieren massiv nach unten geht. Das heißt, so insgesamt wurde das, was du am Zubau siehst, ist ja noch von den Vorjahren unterschrieben. Das heißt, es ist 2024 auch bei uns gefühlt, war eher so ein bisschen Dip. Und zwar gar nicht in dem Wollen, sondern eher in dem Abwarten. Das heißt, viele Unternehmen haben gesagt, wir warten jetzt mal Bundestagswahl ab oder wir warten jetzt mal ab, wie sich die Einspeisevergütung, da wird sich ja auch viel tun, wie du weißt, wird bei negativen Strompreisen trotzdem eingespeist und es wird ja bezahlt aus Regierungstöpfen. Macht nicht unbedingt Sinn. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, anstelle das zu bezahlen, könnte ich Batterien aufbauen und da Investments machen, dann hätte ich es gespeichert und müsste nicht negative Strompreise bezahlen. Aber da ist ein großer Hebel. Also solange es diesen Energiemix noch nicht gibt, dass Wasserstoff oder leider Fusionsreaktoren, wäre natürlich eine schöne Sache, wenn es die schon gäbe.
Weil die gibt es ja seit 80 Jahren schon immer in den nächsten 30. So.
Genau. Super. Mal gucken, was die AI da noch rausspuckt, wie man es dann doch hinkriegt. Aber also ich glaube, wenn solange das nicht steht, ist natürlich das Sinnvollste, auch sehr ideologiefrei an dem Solarthema zu arbeiten, zu sagen, wie sieht die Einspeisevergütung der Zukunft aus? Also was wird da verändert? Und wie könnte ich diese Modelle so gestalten, dass man jetzt als Produzent, also wenn ich habe aber zwei Möglichkeiten, das ist ein bisschen fachspezifisch, aber ich kann die Batterie behind the meter stellen, also bei mir aufs Gelände und selbst nutzen. Ich kann die before the meter stellen, also vor dem Strommeter. Sorry für das Englisch, aber an manchen Stellen ist halt...
Nee, alles gut. Dann, wenn du uns jetzt erklärst, was es bedeutet, ist es wunderbar.
Der Stromzähler, jetzt
ja.
Smart Meter, ne? Und dann hast du den davor, da kannst du trotzdem investieren und du kannst das zum Trading nutzen. Das heißt, du kannst den Strom, den du da einspeist, oder du kannst die Batterie auch betreiben und kannst dann sagen, ich verkaufe natürlich zu Hochpreisen und ich kaufe Strom günstig ein, wenn der negativ ist, zahle ich gar nichts und speichere den. Und da gibt's natürlich Möglichkeiten, diesen... wie an der Börse das zu nützen. So. Und
das heißt, man kann mit Solarenergie sogar noch Geld verdienen.
Man kann einerseits A, für sich selber natürlich den Strompreis senken und B, könnte man auch noch Geld verdienen. Das sind aber Möglichkeiten, die ein bisschen mehr auch Aufwand haben, weil man natürlich einen Vertrag braucht, man sogenannte Power Purchase Agreements, die PPAs und dann gibt's das. Und da wird schon wieder ein bisschen komplexer. Ich glaube, wenn man das vereinfachen würde, könntest du den Strommix trotzdem nochmal nach oben fahren, weil dann die Firmen mit, ja, wie so One-Stop-Shop. Ne? Also du kommst zu mir, sagst, wir haben eine Kühlanlage, ich mach das und das und hab den Stromverbrauch, mach mir mal schnell eine Installation. Und ganz häufig wird die sogar von uns bezahlt, also nicht bezahlt, aber vorfinanziert. Und es gibt verschiedene Contracting-Möglichkeiten, Finanzierungsformen und das Ganze dann auch so kostengünstig wie möglich über 10 Jahre hinweg abzuschreiben. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen besser noch erklärt und schneller macht und vielleicht noch mehr vereinfacht, dass die Firmen sagen können, ja cool, klingt schlau, mache ich jetzt, dann würden wir den Bereich nochmal nach oben bringen. Ich glaube auch weiterhin an die Windkraft, auch wenn es da ja parteipolitisch unterschiedlichste Ansichten gibt. Aber auch da, gerade offshore, kann man natürlich noch was machen, um das nach oben zu fahren. Und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, wie wir auch Stromverbrauch senken. So, und da kommen wir zum Thema Energiemanagement. Hat jetzt wenig mit Solar zu tun, aber ich gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt bei den Elementen, die jetzt in so einem Netz Strom verbrauchen, kannst du teilweise mit kleinen Anpassungen wahnsinnig viel sparen übers Jahr hinweg. Also so eine nimm mal im Supermarkt, dann haben wir kann ich Türen vor die Kühlanlage bauen oder das Kühlregal, dann geht weniger raus, aber man kann natürlich auch sagen, ich riegel das ein Grad runter und je nachdem wie die Außentemperatur, so Innentemperatur, verändere ich das. Und so schlaue Energiemanagementsysteme, die würden uns helfen, Stromverbrauch zu senken und damit hast du natürlich insgesamt mehr Ausbeute an Solar und Windkraft, weil wir ganz oft alte Maschinen haben, die einfach unglaublich viel Strom verbrauchen. Wenn ich die jetzt drossel oder gerade bei negativen Strompreisen, ich glaube, wer war das, Merz? Irgendeiner hatte doch gesagt, man muss, oder Lindner, ich weiß es nicht mehr, die sollen gefälligst dann produzieren, wenn der Strom billig ist. inhaltlich schon richtig. Ich kann nur schlecht einer Firma sagen, die Dreischichtpferd jetzt könnte nicht produzieren, weil wir auf den Strompreis warten. Aber auch da wieder, wie kriege ich das hin mit schlauem Energiemanagement? Und das wird, glaube ich, in der Bundesrepublik auch noch ein bisschen unterschätzt, wie viel du mit guten Energiemanagementsystemen machen kannst. Ja, von Verschattungen, von, also wie kann ich das Gebäude dann auch nochmal automatisiert verschatten? 1000 Möglichkeiten. So, und da glaube ich, kommen wir auch gerade erst an so einen Punkt, wo die Technik flächendeckend noch besser eingesetzt wird.
Außer der Klimawandel macht uns da wieder einen Strich durch die Rechnung. Hier wird es auch immer wärmer. Immer mehr Leute wollen dann Klimaanlagen haben. Und dann war es das wieder mit dem Stromverbrauch.
Und da kommst du genau zu dem Punkt, wo, was wirklich absurd ist. Ich war irgendwie vor 2-3 Jahren, war ich im Urlaub in Griechenland und am Nachmittag saß ich im Hotelzimmer mit Klimaanlage, weil es draußen 42 Grad waren.
Das ist krass.
Also macht keinen Sinn, ne? Und dann gibt ja auch, also du siehst gerade bei vielen Anbietern, dass im Sommer jetzt eher Norwegen gebucht wird als der Süden, ne? Und das sind Realitäten.
Also ich hatte jetzt vor 2 Wochen oder was war das, dass die ersten Karnevalsumzüge in Rio de Janeiro abgesagt werden, weil es zu heiß war, weil da über 50 Grad war und die das nicht den Leuten zumuten konnten, auch wenn die da eh schon halbnackt rumlaufen auf den Umzügen in Brasilien. Das war dermaßen heiß, dass das natürlich gesundheitlich ein Riesenthema da war.
Aber da auch wieder zum Dezentralen und also eine Wärmepumpe und eine Klimaanlage ist eine ähnliche Funktion. Das eine wärmt, das andere kühlt. Mhm. Wenn ich jetzt Luft zu Luft habe. Und auch hier, wenn ich die Solarstrom, also ich meine, das ist halt einfach umsonst, nicht umsonst, aber die Sonne scheint, Punkt. Und auch wenn die jetzt im Winter...
Die scheint umsonst.
Genau. Wenn es auch eine Dunkelflaute gibt im Winter. Ich glaube, dass man da halt so viel an, auch nenne mal ein Land wie Thailand, wo viel Sonne scheint, oder ein Land wie Spanien, wo viel Sonne scheint, dann wäre die Klimaanlage auch nicht so schlimm, wenn das halt direkt aus dem Solarstrom genutzt wird. So, mhm. Jetzt habe ich ganz viele tropische Nächte mittlerweile in Europa, also über 20 Grad. Und bei 26 Grad zu schlafen ist einfach nicht gesund de facto. Und da wäre wieder die Kombination Batteriespeicher, Solaranlage und ich hätte in der Nacht kühl und würde jetzt nicht wirklich der Umwelt groß negativen Impact haben. Und diese Planungen zu machen, ja, was ist in den nächsten 5 Jahren, auch wenn sich das weiterentwickelt, dann wird Spanien weniger Touristen haben. So, dann fällt denen das Geld weg. Dann hast du da, also es wird so viel, also Nahrungsmittelproduktion. Das Trinkwasser tatsächlich im Sommer wird knapp in manchen spanischen Küstengebieten, ja. Und wurde halt in der letzten Bundestagswahl sich auf ganz andere Themen fokussiert. Aber ich glaube, man muss da einfach hart dranbleiben. Ansonsten, ja, fahren wir dann doch alle nach Norwegen oder nach Grönland.
Aber so viel Platz ist dann da auch nicht, dass die wieder alle dahin können. Ja, das sind, glaube ich, wirklich spannende Themen, Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Jetzt möchte ich aber nochmal zum Ende hin noch was anderes ansprechen. Ihr seid ja bei 11 Green im Grunde fast ein Startup, ne? Gestartet seid ihr Anfang 2024 mit einer Person. Ich glaube, das war es nicht du, sondern du warst dann die zweite.
Das war dann Daniel.
Ja, genau. Du warst dann die zweite, glaube ich. Ne? Ja. Aber heute habt ihr dann mittlerweile schon 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe jetzt auf eurer Webseite erstmal nichts zum Thema Unternehmenskultur und Unternehmenswerte gefunden. Das ist natürlich ein Thema, was mich auch immer wieder triggert, beziehungsweise auch antreibt und auch einer der Gründe, warum ich hier Gewinn mit Sinn gemacht habe, weil das da ja mit drin steckt. Deswegen wollte ich dich jetzt zumindest noch mal fragen, wie sieht das bei euch aus? Gibt es feste Unternehmenswerte? Wie stellt ihr sicher, dass die gelebt werden, auch wenn jetzt eben so ein rasanter Zuwachs ist, also 25 Mitarbeiter in einem Jahr ist das schon eine ganze Menge. Da muss man ja auch immer gucken, geht das nicht plötzlich in eine falsche Richtung, weil man beim Recruiting gar nicht drauf geachtet hat, welche Werte denn jetzt die oder der neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin vertritt.
Finde ich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und liegt mir persönlich auch wahnsinnig am Herzen. Ich habe das Glück, dass der Dritte dann im Bunde, also der Daniel war quasi der Erste, dann kam ich und dann gab es den Dritten, das ist der Uwe. Und Uwe und ich haben vor 20 Jahren auch die allererste Firma nach der Uni zusammen gegründet. Also bei mir war es die zweite Firma, für Uwe war es die erste und haben 7 Jahre in einem Büro verbracht.
Das heißt, hier im Rheinland wird man das Klüngel nennen.
Ja, also Uwe ist tatsächlich für mich sehr, sehr, sehr wichtig gewesen, weil wenn du mal 7 Jahre zusammenarbeitest und dann nochmal 3 Jahre bei einer anderen Firma und dann haben wir nochmal zusammengearbeitet, man kennt sich sehr, sehr gut und vertraut sich.
So, verstehe ich, sehr gut.
Wir haben halt auch sehr unterschiedliche Arten, wie wir arbeiten. Uwe ist sehr, sehr strukturiert. Der hat immer also sehr viel im Überblick und ich bin eher der ein bisschen spontanere, etwas unstrukturiertere. Und den konnte ich dann quasi überzeugen, dass wir das wieder zusammen machen. So, und wir haben natürlich aus der allerersten Phase, da haben wir Unternehmen auch von null aufgebaut, waren damals 4 Gründer, sind dann gewachsen, sind wieder kleiner geworden, mussten pivotieren, also quasi das Geschäftsmodell ändern und haben irgendwann mal das Glück gehabt, dass wir die Firma verkaufen konnten an einen deutschen Medienkonzern und haben da dann wieder zusammengearbeitet und auf der ganzen, und dann war ich ja noch eine Weile da beim deutschen Familienunternehmen, wo Werte immer ganz hoch geschrieben werden. Und das heißt, Uwe und ich haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, auch immer versuchen, Werte in einem Unternehmen zu leben. Das klappt nicht immer. Vor allem ist es so, man kann es ja nicht nur, das kennst du aus deinem Podcast, es hilft nichts, dir an die Türe zu kleben und dann nicht zu leben, sondern man muss sie natürlich auch leben und vorleben. So, und beim Vorleben, wenn du so schnell wächst, ist es, für uns ist ja 25 Leute, das sind, glaube ich, 27 mittlerweile, immer noch überschaubar. Das ist noch gut von der Größenordnung. Ab 100 wird es wieder schwieriger, weil man nicht jeden persönlich kennt. Aber wir haben tatsächlich im ersten Jahr, im ersten Monat schon, also letztes Jahr im Januar, für uns Werte definiert. Und die haben sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber einer der Hauptwerte war Transparenz. Weil wir immer gesagt haben, wie kannst du Politik vermeiden in kleinen Unternehmen, indem du möglichst transparent alles, was du auch entscheidest, teilst. Wir haben mittlerweile, also Transparenz ist eins, wir haben gesagt Stolz, also wir wollen stolz darauf sein, was wir tun, auch stolz, dass die Arbeit sinnstiftend ist, dass es im Endeffekt auch für die Mitarbeiter so ist, dass sie draußen und zu Hause stolz erzählen, dass sie dabei sind. Wir haben noch drei andere definiert. Ich glaube, was aber jetzt gerade bei uns passiert, wir haben ein sehr heterogenes Feld von Menschen, mit denen wir arbeiten. Also wir haben die jungen Digitalen aus Berlin, die wir auch seit 15, 20 Jahren kennen und haben natürlich jetzt Leute, die aus der Branche, also aus EPC, also aus den Solateurbereichen kommen. Auch vom Altersschnitt sind wir, ja, unser Marketingleiter ist 27 und wir haben einen Kollegen, der ist 63. Ja, also das heißt, einen sehr großen Spread. Der Kollege ist momentan auf Freelance-Basis, aber natürlich Teil des Teams. Und da sind die Wertverständnisse zwar doch gleich, aber natürlich der Unterschied in der Ausprägung, wie es gelebt wird. Während der junge Digitale sagt, ich bin transparent, nehme ich alles auf Asana oder Confluence oder Jira oder ein Projektmanagement-Tool teile. Das wird nicht immer gelesen und die anderen sagen, ich telefoniere aber gerne mit dir, dann habe ich auch mal was geteilt. So, und das müssen wir zusammenbringen. Das ist durchaus spannend und herausfordernd. Funktioniert auch gut. Wir machen Pulse-Checks. Also wir haben auch jede Woche Freitag eine Befragung. Wie fühlt sich das Unternehmen an? Also wie geht's den Leuten? Fühlen sie sich gewertschätzt? Da ist uns auch schon mal einer nicht so gut gelungen, ne? Weil wir in der Woche in All Hands vielleicht abgesagt haben oder vielleicht auch manchmal zu schnell reagiert haben. Also man macht da viele Fehler immer noch, natürlich. Aber wir versuchen zu lernen und die auch transparent dann zu kommunizieren und stellen es sicher, indem wir das immer wieder hochheben und sagen, haben wir unseren Job gut gemacht? Aber das geht in beide Richtungen. Wir haben auch Erwartungshaltung natürlich und sagen den Mitarbeitern, das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, auch wenn wir euch die Transparenz geben, erwarten wir von euch Transparenz. Und gerade weil wir ein sehr remote getriebenes Unternehmen sind, wir haben Kollegen überall in Deutschland verteilt, musst du Transparenz schaffen. So, und da arbeiten wir dran. Wie gesagt, gelingt uns häufig, nicht immer, aber ist definitiv ein wahnsinnig wichtiges Thema hier.
Habt ihr denn auch so intern Handlungsrichtlinien mal festgelegt? Also wann ist der Wert Transparenz für euch erfüllt oder wann ist auch der Wert Stolz für euch erfüllt, dass man sich daran halten kann? Weil das macht ja Werte dann auch wieder auf der einen Seite messbar.
Also gibt's auch, haben wir tatsächlich witzigerweise im letzten All Hands gezeigt, wie wir uns das vorstellen. Wir wollten es nur nicht overengineeren. Ja, also wir haben auf der einen Seite Werte definiert, dann how we work. Ja, das ganze, also Way of Working haben wir es, glaube ich, genannt. Und da ist es so, dass natürlich, ne, also wie kannst du als Team zusammenarbeiten? Also wir haben Teams of Individuals, also dass wir wirklich darauf achten, Diversität zu leben. Also jeder ist anders. Wir haben vielleicht introvertierte Menschen, extrovertierte. Wie kriegt man das zusammen? Wie gehe ich mit Konflikten um? Haben wir uns auseinandergesetzt. Was für uns wichtig war, ist Empathie. Ja, also dass du wirklich wertschätzt, wie die andere Person ist. Und auch der Kommunikationsstil, ja, also wie bin ich respektvoll gegenüber den Kunden und Partnern, also da gibt es auch Handlungsempfehlungen. Auch da, ne, es ist nicht immer so, dass es alles funktioniert, aber wie wir es hinbekommen, ist über klare Zielvorgaben, über dieses kontinuierliche Veränderungsmodell, dass wir sagen, okay, hat es letzte Woche funktioniert, wenn nicht, wie können wir das nächstes Mal besser machen? Und auch ein bisschen diesen ganzen personellen Bereich zu sagen, wie kann ich wachsen in so einem Unternehmen? Also in so einer kleinen Gruppe kannst du natürlich jetzt, es gibt keinen Karrierepfad, der so vorgegeben ist. Also happy, wenn jemand Uwe mich beerben will, jederzeit, gar kein Problem. Aber es gibt natürlich jetzt nicht 10 Stufen, wo man drin arbeitet. So. Und deswegen ist für uns halt, wie kann ich wachsen, auch wie kann ich in so meine Aufgaben verändern, erweitern, wie kann ich vor allem auch datengetrieben Entscheidungen treffen, ja, das ist immer super wichtig, also nicht Bauchgefühle, sondern lass uns wenigstens einmal die Runde drehen und über Daten reden. Also wir haben uns wirklich viel Gedanken gemacht, auch das Ganze so aufzuladen, dass es für Leute sehr, sehr klar und verständlich ist.
Macht er das, also lasst er das auch im Recruiting einfließen, dass er den Leuten das schon so erklärt und mal abcheckt, wird das für passen?
Also ja. Also wir haben eine Kollegin, die ist auch fürs Recruiting zuständig und die hat die Werte auch immer vor sich, die prüft auch Werte gut cool. ab. Ja, also für uns die Herausforderung ist eher tatsächlich die, also auf der einen Seite sprachlich ist es spannend, also ich komme ja von einer Firma, also meine vorigen Firmen alle super international. Gerade die letzte Station, da hattest du neben Termin global Menschen sitzen, aller Nationen. Und wir sind halt in Deutschland im deutschen Handwerk. Ja, das heißt, man spricht Deutsch. Und so gibt es natürlich durchaus, findest du Menschen, die vielleicht nicht unbedingt Englisch sprechen so gut, trotzdem sehr viel Berufserfahrung haben in der Industrie, wie wir es benötigen. Das heißt, das ist für uns gerade so ein Gap, wie viel, ne, wir haben eine Mutterfirma, die ist in Prag. Das heißt, das meiste, das aus Prag kommt, ist Englisch. Wie kriege ich das übersetzt? Eine Sache und das andere, das natürlich tatsächlich jetzt wenig, also wir versuchen natürlich auch ausgewogen, dass genug Frauen hier auch arbeiten, dass genug, also wirklich diverse Profile hier sind. In der Branche ist schon sehr männerdominiert. Mhm. Also wenn ich mir das so anschaue, also bei uns ist es noch gut, aber so die Geschäftsführer der Gruppe sind schon, glaube ich, eher fast alle männlich, aber das sind natürlich auch altgewachsene Unternehmen, die dann übernommen wurden. Aber da gibt es sicherlich noch Handlungsbedarf, um das ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Aber zu deiner Frage, ja, im Recruiting, wir achten darauf, dass natürlich jetzt auch nicht einer reinkommt oder eine, die dann zum Beispiel diesen Wert Empathie gar nicht hat und sagt, es ist mir alles egal, ich suche nur einen Job. Also wir freuen uns schon, dass Leute auch Begeisterung haben und dann auch zum Teamfit dann darstellen.
Sehr schön. Das passt jetzt ganz gut auch zu dem Thema Sinnstift, auch zu der Frage, die ich da für dich habe. Jetzt kommen wir zu der Rubrik.
Der Sinnstift.
Sinnstift, kurze Erklärung hier nochmal für den einen oder anderen, der ganz neu ist. Das ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus Sinnvolles erbringt, weil den kann man dann nämlich einpflanzen, hat oben so eine Kapsel mit Samen und dann kommen lauter hübsche Vergissmeinnicht daraus, denn das ist meine Mission, die Welt mit hübschen kleinen Vergissmeinnicht zu bedecken bei sinnstiftenden Unternehmern. Florian, meine Frage an dich, was ist denn dein hauptsächlicher Kernwert, der deine Entscheidung, der dich am meisten beeinflusst?
Mein Kernwert wäre tatsächlich generationenübergreifend. Das ist kein Wert im Sinne, aber ich will eigentlich, also ich beschäftige mich viel mit Robotik auch tatsächlich. Also bin so ein Nerd im Herzen. Und wenn du die letzte Woche angeschaut hast, gab es von Microsoft so einen Durchbruch im Bereich Quantenmechanik oder Quantencomputing. Und parallel gab es ein Unternehmen aus China, das heißt Figure, wo zwei Roboter sich in der Küche gegenseitig helfen. So. Und in Teilen ist es so, dass wir sehen werden, dass, also, wie kann ich Haut nachbauen? Wie kann ich, na, die AI wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres schon in dieser Super-Intelligence-Bereich sein. Und für mich als Wert ist halt Langfristigkeit lassen, nennen wir es so, Langfristigkeit wichtig, ne? Weil ich, früher, wir haben auch oft mal Sachen gebaut, halt schnell, na, wir waren in Mobile Business, da ging es darum, jetzt die nächste schnelle App zu bauen. So. Und ich glaube, was eben sinnstiftend für mich wäre, Langfristigkeit, weil wir nur so den Planeten oder beziehungsweise das, was in unserer Möglichkeit auch steht, beeinflussen können, indem wir langfristig denken. Und ich hatte es ja schon zwischendrin mal gesagt, da finde ich, sind wir einfach sehr schlecht, weil die ganzen Unternehmen, die an der Börse sind, natürlich in Quartalen denken. Es geht immer schnell. Viele Leute, die Karriere machen wollen, gucken halt natürlich auch auf die nächste Position, sondern wie kann ich wieder zurück zur Langfristigkeit bei allem, was ich mache. Also zu deinem Stift auch. Natürlich, wenn du was anbaust, ist es toll, wie können wir Landwirtschaft fördern, wie können wir das machen. Heißt nicht, dass ich immer ein Gutmensch bin, ich fliege auch mal, ne? Ich versuche auch ausgewogen zu machen. Kann jetzt auch nicht die ganze Zeit nur Bio essen, weil ich auch mal zum Supermarkt gehe und schnell was zu essen hole. Aber trotzdem, so weit wie möglich langfristig zu denken, auch für die nachfolgende Generation, und das treibt mich so an.
Ja, ich glaube, du brauchst dir mit Sicherheit nicht Gedanken machen über deinen CO2-Fußabdruck, weil ihr euren CO2-Handabdruck mit den PV-Anlagen ja enorm erhöht. Da gibt's ja dieses wunderbare Buch von Gabriel Baunach, der das da sehr gut erklärt, wie das funktioniert. Aber ich finde das sehr beeindruckend, was du sagst mit der Langfristigkeit. Ich denke, das ist ja das, was uns auch in der Politik immer wieder fehlt. Da sind wir jetzt wieder schon mal am Anfang, weil sie sind halt auf 4 Jahre gewählt, müssen irgendwie gucken, dass sie dann in dieser Zeit was durchkriegen. aber die wirklich langfristigen Projekte, das ist ja das, weswegen ich Robert Habeck so geschätzt habe, weil der das mal versucht hat reinzubringen, dieses Denken, diesen Blick nach vorne, dass wir vor einer Transformation stehen, dass wir ganz anders denken müssen und dass wir nicht jetzt nur Sachen entscheiden, die jetzt in einem Jahr oder zwei Jahren eine Wirkung hat, sondern wir müssen uns für Dinge entscheiden. Da gehört ja mit Sicherheit die Energiewende dazu, alle Themen rund um Klimawandel, die sich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre auf uns auswirken werden. Und das müssen wir jetzt machen und nicht eben erst dann. Also insofern absolut. Sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das mit Politikern stimmt. 4 Jahre ist natürlich immer, und ja. Das sieht man ja dann auch, ne, wie über den Atomausstieg, also ohne den jetzt zu bewerten, aber wie über den diskutiert wurde, wobei die Entscheidung ja schon vor 5, 6, 7 Jahren gefallen ist. Ne?
Und dann schon viel länger, 2010
stimmt, war das. Ja. Zeit vergeht so schnell. Aber das ist genau das, was du meinst. Also man sieht dann halt, ne, und dann haben die 4 Jahre Zeit und der Herr Habeck hat ja auch viel, auch gerade bei den Startups versucht auch zu machen und umzusetzen und ja, jetzt ist er wahrscheinlich ja nicht Teil der Regierung und schon wieder ist ein anderer da und es bringt, also deswegen wäre das schon gut, wenn man ein bisschen längerfristig denken könnte.
Ja, womöglich wird ja der nächste Wirtschaftsminister Jens Spahn, der hat ja richtig Erfahrung mit Maskendeals und dergleichen, wie das funktioniert. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, was da so rauskommt.
Ihr habt jetzt leider nicht gesehen, wie Florian reagiert hat, sage ich auch nicht.
Aber ich glaube, als Politiker natürlich, man hat halt Notsituationen, ja, und die Pandemie war definitiv eine Notsituation. Und wie gesagt, wir haben ja eingangs erwähnt, nicht jeder ist Experte auf dem Gebiet und nicht jeder hat dann auch die wirtschaftliche Weitsicht in den einzelnen Bereichen, aber das wird herausfordernd.
Ja, aber vielleicht sollte man manchmal, wenn man selber diese Weitsicht nicht bewiesen hat, einfach die Klappe halten, bevor man über jemand anderes herzieht. Egal. Wir kommen mal zu den 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Ja. Sag mal, was zeigt denn eigentlich der Homescreen deines Smartphones?
Ich habe ja Flugmodus wegen dem Podcast, aber das heißt ja nicht, dass ich eine Homescreen nicht sehe. Ich habe tatsächlich eine Wetter-App drauf, die heißt Parrot.
Ja.
Die kennen die meisten nicht. Die ist sehr lustig, weil sie so eine AI hat, die dich auch beschimpft, wenn du irgendwie zu oft aufmachst und so. Aber die gibt ein sehr gut, also Carrot, wie die Karotte. Ansonsten habe ich Sonos drauf, ich habe Spotify drauf, ich glaube so die Klassiker. Und ich habe alles, was Kommunikation ist, auf die zweite Seite geschoben. Außer WhatsApp tatsächlich, das ist noch auf der ersten. Aber ich versuche so ein bisschen zu vermeiden, dass der Griff zum ich check meine Mails alle 2 Minuten zu häufig wird.
Aber welches Bild zeigt denn der Homescreen? Ist das immer Bild, noch?
Ja, das ist immer noch. Ich habe ein Buch aus Japan und zwar wie Licht und Schatten sich verändern. Also das ist ein Bild von so einem alten Rhein mehr oder weniger und es ist sehr dunkel. Und für diejenigen, die das sich so vorstellen wollen, wir wundern uns ja heute, wenn wir in asiatische Restaurants gehen und es ist dieser Goldrand und es glänzt alles so und es ist so. Das liegt daran, dass als das so entwickelt wurde, war das sehr, sehr dunkel in Japan und in Asien und man hatte keine Lampen, sondern natürlich Kerzenlicht und dann sehen die Sachen anders aus. Und der Autor beschreibt sehr viel so, wie Licht und Schatten sich verändern im Laufe der Zeit und wie man dann auch wahrnimmt, warum das dann in Designfragen so und so entschieden wird. Ich fand das Bild einfach sehr schön.
Ja, ich löse das mal auf, weil ich fand das nämlich ganz faszinierend, als ich das in einem Beitrag von dir gesehen habe. Deswegen kommt die Frage, ist aus dem Buch Embrace of Shadows von Junichiro Tanizaki. Habe ich das richtig gesagt jetzt? Ja, genau.
Das ist ein sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Ich kam drüber, weil John Ive von Apple oder irgendein anderer, also irgendein großer Designer meinte mal, das soll man mal gelesen haben und das ist echt ein schönes Buch.
Dann haben wir schon den ersten Buchtipp. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Welches Buch liest du denn gerade? Was kannst du uns empfehlen? Was liegt so an deinem Bett, wo du sagst, das muss man jetzt unbedingt haben?
Ich lese tatsächlich gerade den neuen Uelbeck. Also Michel Uelbeck hat ein neues Buch draußen. Das ist auch schon wieder 1, 2 Jahre alt. Und da hänge ich gerade aber noch am Anfang. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Das ist so mein... Ich mag den Autor sehr gerne, auch wenn er, glaube ich, kritisch gesehen wird, aber der schreibt immer sehr bunt und vielfältig, sagen wir mal so.
Ja, ist ein bisschen zwiespältig, das stimmt. Ja, gibt es ja noch ein anderes Buch, was du uns empfehlen kannst, wo du sagst, das müssen wir unbedingt gelesen haben.
Also was ich jedem empfehlen würde, ist Super Intelligence. Ich muss den Autor nochmal nachschauen, weil ich, wie gesagt, aber Super Intelligence ist von einem Stanford-Professor 2014 geschrieben und geht tatsächlich um, wie gehen wir mit einer AI um, die auch intelligent ist. Und wir nutzen ja auch für uns, für die Solaranlagen in der Berechnung schon OpenAI, um das Ganze schneller zu machen und zu verbessern, auch mit Regulatorik. Was ganz spannend ist an dem Buch, wie kann die AI auch entfliehen? Ja, also was kann ich produzieren als AI oder wie kann ich auch damit umgehen, dass mir gesagt wird, keine Ahnung, es gibt dieses Paperclip-Beispiel, ne? Also du sagst einer AI, produziere Papierclips und dann wird die halt nur Papierclips produzieren, ne? Und wie gehe ich damit um, was sage ich dieser AI, um uns zu schützen als Menschheit? Und das hat der Professor wirklich hervorragend beschrieben.
Also visionär, also, schon vorausschauend.
Super. Der hat genau gesagt, 2023 ist das soweit, dass wir Superintelligence sehen. Und das muss ich mal vorstellen, ne? Das ist von 2014, dieses Buch. Nick Bostrom, jetzt habe ich es gefunden.
Nick Bostrom, okay, dann werde ich das unten in den Shownotes auch noch mit aufführen. Das ist vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Fährst du Elektroauto oder lieber doch noch Verbrenner?
Elektroauto? Ich habe momentan allerdings aus dem Leasing einen Hybridwagen, wo mir wieder aufgefallen ist, wie schlecht die eigentlich sind, weil die Batterie hält literally nur 80 Kilometer. Nee, ich hatte jetzt lange den Tesla und wir haben, so wie bei allen Unternehmen, wechseln immer mal wieder die Leasing-Autos. Mhm. Deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein Hybrid, bis dann wieder ein rein Stromer kommt. Ich kann aber auch zu Hause laden und habe hier im Büro auch Ladesäulen. Das heißt, und ich fahre auch nicht lange Strecken. Also für meinen Use Case ist Elektro auf jeden Fall das Beste.
Ja, das kenne ich. Ich habe auch noch ein Hybrid. Das war auch durchs Leasing, weil es damals keine anderen groß gab. Und dieses Jahr steht jetzt ein Elektroauto an. Aber wir haben tatsächlich nur im Sommer 60 bis 65 Kilometer. Ja. Reicht aber tatsächlich für unglaublich viele Fahrten, erstaunlicherweise. Also ich staune manchmal, wie viel wir elektrisch fahren. Ohne.
Ja, also ist 80 geht. Ich finde, bei mir ist, glaube ich, der Recuperation-Modus nicht so ganz richtig eingestellt. Also da muss ich nochmal schauen.
Okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast Florian Resac, CEO von Eleven Green. Und wie immer findet ihr den Link zum Unternehmen unten in den Shownotes, sodass ihr euch ein bisschen darüber informieren könnt. Und den Buchtipp werde ich dann recherchieren und auch gucken, wo er das Buch bekommt und ebenfalls verknüpfen. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und dass wir in Deutschland viele tolle Unternehmen haben mit großartigen Ideen und Produkten, haben wir auch heute wieder gesehen mit Eleven Green, die eben wirklich sich in dem Thema Energiewende, letztendlich ja bei dem wichtigen Thema Klimawandel, wirklich mit sinnvollen Produkten einsetzen, tolle Ideen haben, gerne sogar mehr machen würden, wenn sie denn könnten. Und das würde für uns alle, glaube ich, ein großer Gewinn sein, wenn sie das dann auch schaffen. Und das ist eigentlich das, was sinnstiftendes Unternehmertum am Ende ja auch bedeutet, nämlich Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, die Umwelt und auch uns Menschen dann im Ganzen. Es geht um das Gemeinwohl und nicht immer nur allein um den Profit, wobei natürlich muss man einen Profit erzeugen, das ist ganz normal. Das ist auch sinnvoll, aber nur dann kann ich auch wieder weiter investieren, um eben auch diese Ideen weiter voranzutreiben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und im Idealfall sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer ein Feedback geben. Und damit bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und vielen weiteren spannenden Gästen. Und jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Florian, für dieses wirklich tolle und inspirierende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Jürgen.
Bis bald.
Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.